Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hallo lieber Stefan und hallo liebe Monika Riedinger.
Hallo lieber Andreas und hallo lieber Stefan.
Die Monika Riedinger ist Psychiaterin mit Schwerpunkt ADHS im Erwachsenenalter. Sie lebt und arbeitet in Baden in der Schweiz. Sie kommt eigentlich aus der Genetik und Suchtforschung und sie ist eine der längst dienenden Expertinnen zum Thema ADHS, die es überhaupt gibt, denn sie war Mitautorin der überhaupt ersten internationalen Studien zum Thema ADHS und Sucht im Erwachsenenalter. Das ist über 20 Jahre her. Ihr Buch ADHS und Sucht ist in der zweiten Auflage erschienen und ist so etwas wie ein Standardwerk. Außerdem ist die Monika Biohackerin und sie hört unseren Podcast. Sie ist hier, weil der Andreas gesagt hat, die müssen wir einladen. Und deswegen hätte ich jetzt gern von dir ein bisschen erzählt bekommen, Andreas. Wieso muss die Monika bei uns sein?
Ja, es gibt eine lange Version, es gibt eine kurze Version, es gibt eine Breitfeld-Version. Punkt eins ist, ich habe in meinem Leben eine Vielzahl von, Psychiatern, Psychologen, Therapeuten und anderen Menschen kennengelernt, die irgendwie versucht haben, mit meinem Kopf zu arbeiten. Das war meistens so, dass ich den Eindruck hatte, okay, die denken sich, jetzt kommt der Breitfeld, jetzt nehme ich meinen Popcorn, jetzt nehme ich meinen Cola und dann tauschen wir mal die Plätze und dann lege ich mich aufs Sofa und dann höre ich dem zu, weil der ist echt lustig und eigentlich fehlt ihm eh nichts. Und letzten Endes war das die Hälfte meines Lebens ein Scheiß. Und in unserem Fall war es so, die liebe Monika hat Gott sei Dank ihren Mann mal in den Krallerhof geschickt, hat gesagt, mach mal was zum Thema Longevity und wir hatten eine unglaublich tolle Zeit bei einem dieser Longevity-Seminare und hinten raus haben wir uns dann wieder getroffen, sehr bekannter Eisbader, namenloser Dings. Wir wissen ja nicht, ob alle wissen sollten, dass er auch ein ADHSler ist. Hat mir dann irgendwann gesagt, die Monika, die ist so super. Und auf dem Flowfest haben wir es dann geschafft, uns mal zum ersten Mal auszutauschen. Und seitdem bin ich unendlich dankbar, dass ich eine hochkompetente Adresse in der Schweiz habe, an die ich mich immer dann wenden kann, wenn ich mit meinem eigenen Köpfchen nicht so richtig gut zurechtkomme. Beziehungsweise in unserem Fall ist es ehrlicherweise auch so, dass gerade eben das Thema Pharmakologie und ADHS ein ganz wesentlicher Teil ist, weil teilweise ist es ja toll, diese Superkräfte zu haben, aber teilweise ist es halt auch ganz fürchterlich mühsam, weil, kommen wir später drauf, manche Sachen kann man halt besser als der Rest der Welt, aber andere halt auch nicht so gut.
Monika, wir hatten ja schon eine Folge über ADHS in der Biohacking-Praxis. Du hast sie gehört mit Argusohren. Sag uns, haben wir dort gescheite Sachen gesagt oder haben wir einen Blödsinn gesagt?
Ja, herzlichen Dank für die Vorschusslorbeeren. Jetzt schauen wir mal, dass ich dem auch gerecht werde. Also, habe ich natürlich gehört und auch alles, was so der liebe Andreas, der jetzt auch tief stapelt, ne, zum Thema Dopamin erzählt hat. Ich habe schon gedacht, es wäre nicht schlecht, sich über das ein oder andere zu unterhalten. Zum Beispiel, was mir immer wichtig ist, weshalb ich ja auch vielen Leute unterstütze in meiner Praxis, ist die Selbststeuerung. Also dieses Gefühl, dieses Gehirn, es steuert mich, dass man das verlässt und dass man das dann auch nicht zu viel pathologisiert. Also so nach dem Motto, ich habe hier einen Schaden oder ich habe die Störung, es heißt zwar Störung, aber ich sage immer, das ist ein So-Sein. Also das Gehirn ist so und funktioniert ein bisschen anders als bei den Nicht-ADHS-Gehirnen. Und wenn man das versteht, dann kann man das benutzen. Und dieses Gehirn ist wie ein Porsche, der aber noch nicht mit Benzin gefüllt ist. Und deshalb läuft der auch nicht immer. Vor allem nicht vom Angucken.
Und wie komme ich zur Tankstelle?
Ja, genau, wenn Verständnis. Für mich ist wichtig, dass man versteht, wie dieses Gehirn funktioniert, an welchen Teilen es nicht so gut funktioniert Und wenn du es ganz konkret wissen willst, die Tankstelle wäre ja die, wo ein bisschen mehr Dopamin verfügbar wird. Und deshalb hat es mit Dopamin zu tun und auch mit Noradrenalin im Gehirn. Und wenn man da versteht, dass man eigentlich nicht zu wenig hat, also man hat nicht zu wenig Dopamin im Hirn, sondern man hat eigentlich von etwas zu viel. Und zwar von den Vagelin, die das Dopamin wieder aufräumen, dann ist auch klar, dass man nicht mehr Dopamin ins Gehirn braucht, sondern mehr verfügbar und wirksames Dopamin im Gehirn. Und da haben wir dann unter anderem haben wir vor allem die Medikamente, die exakt da ansetzen. Also ich will jetzt auch nicht hier ein Pro für die Medikamente sagen, aber sie sind halt eben einfach gute Helfer. Sie sind hilfreich, weil sie dort ansetzen, wo auch die Veränderung im Gehirn ist.
Das heißt, bei ADHS gibt es Medikamente, die gut funktionieren, weil wir sind als Biohacker, haben wir ja oft ein bisschen eine Reserviertheit gegenüber Medikamenten. In diesem Fall sagst du, nein, da gibt es gute Helfer, die funktionieren. Warum funktionieren die so gut? Weil sie diese Wegeli, das ist, glaube ich, die schweizerdeutsche Variante, die das abtransportieren, also die Dopamin-Abtransportspedition, die ist dort besonders motiviert und die kann man dann bremsen oder was? Wie gehen diese Medikamente um?
Ja, also ich habe so verglichen, die Hirnbiologie läuft über diese Botenstoffe zwischen den Nervenzellen. Da wird das Dopamin oder das Noradrenalin verschaltet und dann gibt es die Schubkarren oder Schweizerdeutsch die Wegeli, die das wieder wegtransportieren, wieder zurück in die Zelle und davon haben angeboren die ADHS-Betroffenen zu viel. Es sind einfach zu viel da, das kann man auch darstellen. Also wir könnten das sichtbar machen mit Positronen-Emissionstomographien. Also wenn wir das Gehirn mit radioaktivem Zucker, markiertem Zucker füttern, können wir das sichtbar machen, dass da zu viele von diesen Schubkarren da sind.
Klingt aber nicht nach einer guten Idee. Also radioaktiven Zucker im Gehirn zu haben, ist, glaube ich, keine wahnsinnig erprobte Longevity-Strategie.
Richtig. Und deshalb macht man es ja auch nicht. Das ist ja nachher, wenn wir zur Diagnostik kommen, genau der Hasenfuß, warum man eben dann vielleicht auch etwas zu viele oder auch falsch diagnostiziert. Mhm. Aber das wäre das Prinzip. Das Prinzip ist, dass da zu viele von diesen Schubkarren da sind, die das wieder zurücktransportieren. Und so kommt das Dopamin gar nicht zur Wirkung. Das heißt, es wäre da, wenn es denn da wäre. Und es ist halt so schnell wieder weggeräumt. Und das ist genau das Problem in diesen bestimmten Hirnarealen.
In einer anderen Metapher dargestellt ist es ungefähr so, als wäre meine Gehirnzelle ein Gast in einem Restaurant. Der Kellner kommt und bringt die Suppe. Der Gast im Restaurant beginnt an der Suppe zu löffeln und ist sehr hungrig. Und dann kommt der Kellner aber gleich wieder und bringt die Suppe weg, bevor sie überhaupt aufgegessen ist. Und der Gast bleibt hungrig. Das heißt, die Dopamin, eigentlich gibt's ja die Dopaminsuppe, aber es ist nicht genug Möglichkeit da, sie auszulöffeln.
Richtig. Und du hast ja gefragt, was machen die Medikamente? Die knechten und knebeln den Kellner. Ja. Das heißt, die machen da sozusagen, dass der nicht kommen kann. Und jetzt mit der Analogie ist vielleicht nicht ganz so hilfreich, weil wir haben nicht nur einen Kellner, sondern 100. Mhm. Und die kommen halt alle vorbei. Und es würden 50 reichen, um da mit der Suppe gut zurechtzukommen. Aber wenn du 100 hast, dann ist halt ganz schnell alles wieder weg. Und dann müsstest du im Grunde 50 lahmlegen. Und das genau machen die Medikamente.
Ist gut.
Das wäre schön.
Das funktioniert auch.
Was sind denn so die üblichen Irrtümer über ADHS, Monika? Weil ADHS ist ja ein bisschen so eine Modediagnose auch geworden. Ich glaube, wir reden von 7-8% der Weltbevölkerung, die es diagnostiziert haben. Gibt es da jetzt noch eine wesentliche Dunkelziffer drüber oder sind wir mit diesen 7-8% gut?
Ich glaube, mittlerweile sind wir da relativ gut mit der Zahl dabei.
Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene betroffen und diagnostiziert. Ich glaube aber, dass man es von Kind, du hast ja, glaube ich, gesagt vorhin von Geburt an. Das heißt, wenn ich jetzt als Erwachsener erst diagnostiziert werde, dann hatte ich es ja schon davor, halt undiagnostiziert. Ist das so?
Ja, so ist es. Und deshalb nenne ich das so gerne so sein. Weil das Gehirn ist dann ja immer schon so. Und wenn die Leute zu mir kommen, ich habe immer mit Erwachsenen gearbeitet, dann sind die im Schnitt zwischen 30 und 50. Mhm. Also das ist so das durchschnittliche Alter. Und jetzt haben die ja auch alle früher schon dieses ADHS-Gehirn gehabt. Aber sie sind damit zurechtgekommen.
Ja.
Und wir behandeln auch nachher, und das ist noch so, sagen wir mal, etwas, wo man sagt, das stimmt eigentlich nicht. Wir behandeln nicht ADHS-Gehirne, sondern Leiden. Und wenn jemand sagt, mit dieser Eigenschaft oder mit dieser Einschränkung komme ich nicht zurecht in meinem Leben, dann ist das behandlungsbedürftig.
Zu den Medikamenten, liebe Monika, da müssen wir später nochmal kommen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich merke jedes Mal, wenn ich zur Pharmakeule greife, nach ein paar Tagen schon gewisse Veränderungen in meinem So-Sein. Sehr unangenehm ist es, dass ich tatsächlich dazu neige, etwas cholerischer zu werden, als ich es gemeinhin sein möchte. Also das ist was, wo ich tatsächlich sehr genau abwägen darf, unter wie stressigen Umständen ich überhaupt zur Chemie greifen mag. Das müssen wir nachher mal irgendwie später erkunden. Dann ist es tatsächlich so, bei dieser Andersverdrahtung im Gehirn, ich komme ja wirklich viel rum und bin in verschiedensten, wie soll man sagen, Mikrokosmen, Blasen würde man heute sagen, unterwegs. Unheimlich lustig finde ich es immer dann, wenn ich irgendwie so Richtung, ja, ich habe es ja erzählt, ich habe irgendwann einen Jagdschein gemacht, bin irgendwie beim Schießsport gelandet, habe jetzt ab und zu auch mit behördlichen Waffenträgern beziehungsweise ehemalig behördlichen Waffenträgern zu tun. Und gerade wenn du dich so Spezialeinheiten oder Soldaten in der Spezialverwendung annäherst, hast du den Eindruck, das kann nicht wahr sein. Die haben eigentlich, so wie ich sie treffe, Reih auf, Reih ab, auch irgendwie auf der Platine Sachen verlötet bekommen, die man so serienmäßig nicht einbauen würde. Und wenn du dann drüber nachdenkst und mit den Leuten redest, stellst du halt fest, das, was die alle gemein haben und was vielleicht bei mir auch so ein bisschen Thema ist, ich garantiere dir, wenn da drüben jetzt das Haus brennt, dann ziehen wir los und löschen dieses Haus in einer Effizienz und in einer Geschwindigkeit. Das ist total idiotisch. Das würde kein anderer schaffen. Jeder andere würde irgendwie nachdenken, verzweifeln, keine Ahnung was tun. Da sind wir schon fertig. Aber der Weg, den wir zurücklegen, bis das Haus gelöscht ist, sieht nachher aus, als hätten wir alles verwüstet und wir kämen auch nie auf den Gedanken, den Feuerwehrschlauch danach wieder aufzuräumen oder irgendwie zu schauen, wie es jetzt weitergeht, weil das ist ja jetzt nicht so wichtig, weil das Haus brennt ja nicht mehr. Und ich stelle tatsächlich fest, mit zunehmenden Jahresringen lasse ich schon mehr federn. Also es ist jetzt schon so, die Superkraft ist da, die ist auch relativ zuverlässig da, aber wenn ich jetzt allzu oft auf den Knopf drücke und sage, Breitfeld, jetzt lass mal wieder einen raus, dann merke ich schon, die Refrakturzeit zwischen diesen Spitzenleistungen nimmt zu und irgendwie habe ich schon so den Eindruck, da gibt es schon ein bisschen mehr als einfach nur ein So-Sein, sondern da gibt es, glaube ich, auch eine gewisse energetische Herausforderung, wo ich gerade wieder am Rumexperimentieren bin, ob ich es mit Supplements ein bisschen ausgleichen kann, weil ich einfach merke, ich habe im Dezember echt Gas gegeben und ich hänge echt noch so ein bisschen in den Seilen.
Du hast ja deine ADHS mit, ich weiß nicht, 45, später, was ist jetzt 44? Ja?
Später 50, also wenn das im Endeffekt, bei mir war es so, ich ging ein halbes Leben davon aus, dass ich irgendwie eine bipolare Störung habe. Mhm. Ich habe Menschen mit bipolarer Störung gesammelt, wie andere Leute Briefmarken, Kunden, Freunde, das war irgendwie klar, man hat die sehr gut verstanden, man konnte diese manischen Peaks, diese Hochleistungsphasen total gut nachvollziehen, man konnte aber auch diese Downphasen, dieses, wo gar nichts ging, gut nachvollziehen. Ich habe irgendwie mit Mitte, Ende 20 ja den Johnny G kennengelernt, der seinerzeit das Indoor-Cycling, also das Spinning erfunden hatte, seines Zeichens Mr. Bipolar himself, also völliger Irrsinn, habe mich mit dem extrem gut verstanden, habe mit dem zusammen Rennräder gebaut, war ewige Zeiten in Kalifornien und für mich war eigentlich klar, ich habe das auch. Ich habe es nur nicht so stark, weil ich kam nicht so ins Manische hoch und ich mich hat es nicht ganz so auf die Fresse gehauen, aber sonst war das eigentlich schon alles ähnlich. Das heißt, ich ging eigentlich davon aus, ich habe so eine leichte manische, aber ist wurscht. Ich konnte ja, wenn ich mich gezwungen habe, in die Energie zu kommen, kam ich ja meistens hin. Ich habe die meisten Berufe so einigermaßen erfolgreich ausgeführt, hatte keine kleine PR-Agentur irgendwann gegründet. Wir haben auch, oder meine Leute haben das Ganze sehr gut getragen und haben mich funktionieren lassen, sagen wir so. Also ich dachte eigentlich immer, ich wäre bipolar und habe eigentlich ehrlicherweise erst während Corona, weil da irgendwie die Downs so überhand genommen haben und gerade das Thema Ketamin so populär wurde in Amerika, habe ich dann halt irgendwann mal festgestellt, okay, wenn du professioneller Biohacker bist und nur dann kannst du Ketamin auch zu Hause verabreichen, du musst noch nicht mal irgendwie blutig stechen, du kannst es mit einem Nasalapplikator verabreichen und die Wahrscheinlichkeit, dass was daneben geht, ist überschaubar und habe dann mal so eine Ketamintherapie mit Musikuntermalung mehr oder minder so gemacht, wie es auch an der Charité in Berlin stattgefunden hätte, nur ohne Charité. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, dass das Ergebnis nicht passt. Das war so zum ersten Mal, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht mein Problem. Und so ging das dann erst los, dass ich da nochmal hingeschaut habe und dann auch diese, ja, das, was ich sonst mit meinen Klienten mache, eigentlich mit mir selber mal durchexerziert habe und geschaut habe, was ist denn so auffällig? Und dann stolperst du natürlich über, du hast keinen Blickkontakt. Oder du hältst unglaublich schweren Blickkontakt. Dann stolperst du über dieses Brandlöschfähigkeit, aber nicht in der Lage sein, 5 Belege zu beschriften und in einen Ordner zu legen, selbst wenn du mich mit dem Messer bedrohst. Wenn du nicht sehr viel größer bist als ich, hau ich dir lieber so lange auf die Nase, dass du das Messer weglegst, also dass ich den Beleg ablege. Dann kam so ein bisschen einfach dieses Strukturen im Alltag dazu, wo ich festgestellt habe, klar, verstehe ich, jedes Ding im Haus hat seinen Platz, aber manchmal hat es halt auch einen anderen. Und so ging das dann halt einfach wie die normale Checkliste so durch, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, es scheint anders zu sein. Hab das dann sowohl im Austausch mit Diagnostizierten als auch mit mehr oder weniger qualifizierten Ärzten so mal durchgetestet. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, in Verbindung mit dem, was offensichtlich schon in den Zeugnissen in der Schule gestanden ist und in Verbindung mit in manchen Fächern so idiotisch gut, dass es eigentlich nicht zu ertragen war. Und also gib mir Zahlen. Andreas Breitfeld hat die Gruppe verlassen. Und so wurde dann ein Bild raus und mit der Arbeitshypothese habe ich dann mal angefangen, habe die dann sozusagen bestätigt bekommen und ja, seitdem habe ich sie halt. Bringt mich jetzt auch nicht zwingenderweise immer so richtig viel weiter, aber zumindest verstehe ich immer dann, wenn ich irgendwelche Haken schlage, die kein anderer versteht, warum sie passieren, auch wenn ich sie nicht abstellen kann.
Monika, also bevor ich dich wieder auf die Bühne hole, frage ich den Andreas noch. Wenn man dann einmal diese Diagnose hat, dann hat das Ding einen Namen. Ist das eine Erleichterung? Ist das etwas, dass man sich so im Moment der Erkenntnis oder auch des Friedensschließens mit sich selbst, wie ist diese Diagnose dann?
Ja, nein, ja, vielleicht. Das, was halt mir schon hilft, es zu verstehen, warum ich teilweise an Dingen scheitere oder lächeln zu verstehen, warum ich in der Agentur mehr oder minder, also in der PR-Agentur in der Vergangenheit mehr oder minder 2 Assistentinnen hatte, die eigentlich nichts anderes gemacht haben, als meinen Alltag zu managen. Und warum so Dinge wie Winterreifen im Internet bestellen einfach mal 2 Wochen bei mir gedauert haben, weil es halt einfach, fuck, ja, Reifen, bitte, was willst du von mir? Kauf halt Reifen. Also so ja. Und was natürlich letzten Endes schon spannend ist, ist, dass man halt mit dem Wissen, was man besonders gut kann, halt jetzt halt auch einfach versucht, oder ich versuche zumindest, mir schwerpunktmäßig schon Aufgabenstellungen zu bauen, die auch zu meinem Skillset passen.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich schule jetzt noch um und werde jetzt noch Buchhalter, Bilanzbuchhalter oder sowas.
Ja, mit Belege einsortieren vielleicht, dass man das noch zu einer Kernkompetenz macht.
Wer fix ein dritter Bildungsweg, den ich garantiert nicht einschlage.
Ja. Monika, Monika, du hast da jetzt dem Andreas zugehört, du hast geschmunzelt, du hast genickt. Hat sich da jetzt ein ganz, ganz typischer ADHS-Fall gezeigt oder ist am Andreas irgendwas untypisch? Ist an seiner Diagnose vielleicht sogar zu zweifeln, weil ich glaube, die Diagnose hast ja nicht du erstellt, sondern jemand anderer. Jetzt bitte sag was über den Andreas.
Ja, wenn der Andreas jetzt, sagen wir mal, der Andreas käme jetzt zu mir und hätte die Diagnose von jemand anders, dann würde ich sagen, wir gucken jetzt nochmal, was von dem, was du mir alles erzählst, ADHS ist und was vielleicht auch nicht. Weil ist ja nicht alles ADHS, womöglich, das ist das eine. Mhm. Und dann würde ich dir die Frage stellen, was willst du denn verändern? Also das ist ja das Allerwichtigste. Wenn du sagst, ich habe zwei Assistentinnen, die managen da das mit diesen Winterreifen, da brauche ich nichts von dir, dann wäre das vielleicht okay. Aber das mit der Steuererklärung, das muss ich irgendwie selber machen. Oder ich will zukünftig die Belege ablegen können. Oder was auch immer. Ne? Ich will vielleicht mehr innere Ruhe haben, weil ich bin da zu ungeduldig mit dem einen oder anderen. Dann sind das Ziele. Und an denen würde man dann schaffen, arbeiten, wenn die zu der ADHS gehören. Wenn die nicht zur ADHS gehören, kann man auch an denen arbeiten, aber dann nicht mit den Mitteln von ADHS.
Hm? Du kennst ja den Andreas jetzt schon ein bisschen. Ist das alles ADHS, was er gerade geschildert hat, oder ist da manches auch hineingemanscht aus, ich weiß nicht, seiner Persönlichkeit oder aus angelernten Verhalten? Wie siehst du das?
Jetzt muss man den Andreas fragen, na, wir sind hier ganz offen, okay? Andreas,
wir sind unter uns. Wir sind unter uns.
Das heißt, wenn man jetzt sowas hat wie, ich bin in der Aufmerksamkeit nicht fokussiert, das ist ADHS. Das ist ganz klassisch über die Hirnanteile, die betroffen sind. Unser Belohnungs- und Motivationssystem ist der Nucleus accumbens. Der hat zu viele Schubkarren, Wegeli, deshalb verstoffwechselt der zu wenig Dopamin. Und deshalb wird Belohnung, Motivation immer nicht so wahrgenommen, wie das Nicht-ADHS-Gehirn kann. Das heißt, so diese innere Ruhe und Zufriedenheit, die stellt sich da nicht ein. Und wenn dann der Thalamus, der dann auch der Filter ist, alles durchlässt, dann ist es ganz schwierig, sich zu fokussieren und sagen, das ist jetzt wichtig. Also die Entscheidung zu treffen, darauf fokussiere ich mich jetzt. Das geht dann, wenn es brennt, weil dann ist so viel Druck da, ne, dann kommst du in den sogenannten Hyperfokus und dann musst du nur noch rennen, dann ist alles klar. Das können ADHSler gut, also entweder nehmen sie immer alles wahr oder so vieles wahr oder sie nehmen dann gar nichts mehr wahr im Hyperfokus, aber eben so die Jalousie so halb runter und ein bisschen gekippelt, also rechts und links dann eben doch noch gucken, dass ich nicht über meine eigenen Beine stolpere, wenn ich zu diesem anderen Haus da renne und vielleicht am Ende dann doch noch aufräume, weil ich mit meiner Ungeduld, ja, das interessiert mich nicht mehr, dann zurechtkomme. Das passt schon zur ADHS, aber das wäre dann das, was man auch bearbeiten würde, wenn du das wolltest. Was ich eben außergewöhnlich finde, das ist so dieses Sensation-Seeking-Behavior. Ja, also so, das passt zwar auch in Teilen zur ADHS, also so diese Neugier, die Suche nach neuen Dingen, die spannend, die interessant sind und das auch ein bisschen was so einen Kick ausmacht, das ist nicht bei allen ADHS-Betroffenen gleichermaßen ausgebildet. Also das gehört irgendwo auch zur ADHS, kann aber auch mehr oder weniger stark sein. Und die mit dem hohen Novelty-Seeking oder Sensation-Seeking, die sind halt auch immer wieder so ein bisschen darauf angewiesen, in ihrem So-Sein dann auch da was Neues zu machen oder irgendwas zu machen, was eben besonders die Aufmerksamkeit bindet. Mhm. Und da ist es dann schwieriger zu sagen, wir arbeiten jetzt mal daran, dass dein Dopaminlevel ein bisschen höher kommt und dann wird dein Leben langweiliger, lieber Andreas, und damit arrangierst du dich dann auch. Das ist, warum Novelty Seeking schwierig.
Sag mal so, der Vorteil ist vielleicht tatsächlich bei einer späten Diagnose, ich habe ja ein relativ ordentliches, eine ordentliche Suchtkarriere hinter mich gebracht. Also ich habe der Alkoholwirtschaft wirklich geholfen, das Zeug unter die Leute zu bekommen. Ich war Werksraucher. Ich habe 25 Jahre, würde ich mal sagen, mit THC relativ erfolgreich Symptome eines So-Seins therapiert, ohne zu wissen, was ich eigentlich genau damit mache. Aber es war halt im Endeffekt das Einzige, was ich abends tun konnte, damit irgendwie der Zirkus ein bisschen aufgehört hat. Und wäre vermutlich, wenn es mich nicht zu früh, also mit 40 zusammengehauen hätte, da auch gar nicht mehr ausgestiegen aus dem Wagen, weil der war zwar sicherlich sehr destruktiv, aber hat zumindest auch so was Ähnliches getan, wie ich es jetzt eben auch habe, nämlich so ein bisschen Schotten runtergezogen, also diese Scheuklappen aufgesetzt, und es war zwar auch irgendwie komisch, aber es hat meistens auch funktioniert. Ich weiß es nicht genau, also ich habe tatsächlich da zwei Seelen in meiner Brust, das Funktionale wäre teilweise schon toll. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch so, der andere Teil ist schon halt auch was mir sehr ans Herz gewachsen ist, und das ist schwer zu erklären. Also jetzt geh mal kurz, und dann soll es nicht mehr über mich gehen, sondern über ADHS aus dem Ganzen raus. Ich habe ja diese Coaching-Situationen. Das heißt, mir begegnen in der Woche 10, 12, vielleicht mal mehr, vielleicht mal weniger Menschen, die ich wahrscheinlich vorher kurz mal telefonisch kennengelernt habe, wo ich mal ein paar Labore geschenkt bekommen habe und mir irgendwie anschauen durfte, was könnte da so los sein. Und dann darf ich mich mit denen 90 Minuten beschäftigen. Und in der Regel erwartet man von mir, dass am Ende des Gesprächs ein relativ klarer Call to Action da ist, relativ klar da ist, da hinten ist ein Problem und das könnten wir auch verbessern und das machen wir jetzt die nächste Zeit. Und nein, eigentlich musst du gar nicht wiederkommen, setz das einfach mal um und melde dich in 3 bis 5 Monaten. Und sehr häufig ist es tatsächlich so, die melden sich dann nach 3 bis 5 Monaten und es ist alles sehr viel besser geworden. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekäme, wenn ich seriell gleichgeschaltet funktionieren würde, weil ich weiß nicht, wo ich die Energie teilweise hernehme. Ich weiß, dass es immer länger dauert, sie danach wieder aufzufüllen, um ehrlich zu sein. Aber das sind natürlich Sachen, genauso wie Workshops, Bühne, also dieses Ganze im Umgang mit anderen scheint es mir schon tatsächlich etwas zu sein, was an das ich mich stark gewöhnt habe. Und seit ich meine Bühnenauftritte mit dem Satz beginne, ach übrigens, ich habe ADHS, und wenn ich euch nicht anschaue, während ich den Vortrag halte und nicht jeden mal anblinzle, wie es die anderen tun, dann hängt es nicht damit zusammen, dass ich euch nicht gerne habe, sondern ich habe euch sehr gerne, deswegen schaue ich euch nicht an, weil dann konzentriere ich mich und sage was Intelligentes. Wenn ihr jemanden haben wollt, der hübsch ist, dann nehmt den Redner nach mir, der ist total hübsch, der schaut doch an, ob der was Intelligentes sagt, könnt dann selber überprüfen. Nee, also klar. Das heißt, da ist schon, es ist schwer. Auf der anderen Seite, mein soziales Umfeld erhöht natürlich immer wieder den Druck, weil je größer das Chaos, fairerweise gesagt, also je größer die Anzahl an Bränden, die es zu löschen gibt, desto größer wird das Chaos und desto mehr leidet im Endeffekt auch die Fähigkeit im Alltag. Und da gibt es natürlich schon einen Punkt, wo man sagen würde, wenn das so weitergeht, da wäre es schon schön, wenn man es mal etwas eliminiert bekäme.
Du verteidigst jetzt so ein bisschen dein ADHS-Gehirn, das ist doch alles gut so. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, wie bei Longevity, wenn ich die Leute sage, ja, was wäre, wenn du 120 Jahre alt werden könntest, dann sagen die meisten nur ja nicht. Weil die sich vorstellen, wie man alt und gebrechlich dann ist, weil dieser Körper das dann eben nicht mehr besser hinkriegt. Jetzt stell dir vor, mit der guten ADHS-Behandlung kannst du alles. Das, was du jetzt kannst, ne? Also wenn du sagst, ich habe da ein Chaos und ich räume da nicht auf, oder aber ich kann flexibel mich so anpassen und das so steuern, wie ich das möchte und wie das dann der Situation angemessen ist, und ich habe das in der Hand, das ist die Alternative, nicht entweder oder. Und das ist eigentlich so das, was ich im Grunde jeden Tag höre, wenn ich mit ADHS-Betroffenen arbeite, dass die sagen, nimm mir das nur ja nicht weg. Weil sie ja gelernt haben, dass dieses Gehirn ihnen das So-Sein macht und dass man aber auch mit viel Aufwand das etwas anders vielleicht hinbekommt oder gar nicht, beziehungsweise sich arrangiert hat mit dem einen oder anderen. Und wenn du mehr Dopamin im Gehirn verschaltest, hast du nur in Anführungsstrichen die Möglichkeit, das flexibel zu gestalten. Das heißt, du entscheidest, ob du jetzt sagst, ich lasse das hier krachen, weil das einfach jetzt cool ist, oder ob du sagst, ich mache heute einen langweiligen Abend, weil dann fahre ich schön runter, dann habe ich kein Gedankenkreisen am Abend, dann wende ich meine Methoden an, die es mir ermöglichen, dann auch nach 10 bis 30 Minuten einzuschlafen. Mein Schlaf wird tiefer sein. Morgen bin ich erholt und gut ausgeruht. Und das und ich weiß genau, wo meine Sachen liegen, die ich dann brauche. Und ich gehe ganz entspannt zu meinem Vortrag. Und du hast die Wahl. Du kannst aber auch rennen. Du kannst aber auch zum Zug rennen oder den einen verpassen. Ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, gell? Das ist das, was ich meine mit mehr oder weniger Dopamin im Hirn, weil du entscheidest ja, wie du aufs Gaspedal drückst.
Monika, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass es möglich ist, durch die richtige Behandlung oder auch durch das richtige Mindset, die besonderen Fähigkeiten, die mit ADHS verbunden sind, zu behalten? Weil Menschen, also Andreas, du brauchst gar nicht andere Leute, um brennende Häuser zu löschen. Du machst es einfach alleine. Aber dann die Defizite, nämlich dass rundherum halt dann Chaos herrscht und das Finanzamt dann sagt, tut uns leid, bitte, wieso haben Sie diese 5 Belege nicht ins Kuvert einsortiert? Das heißt, man kann diese Superfähigkeiten behalten, aber die Lebensunfähigkeit domptieren. Ist das richtig?
Ja, wenn du es so nennen möchtest, Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine Entscheidungsschwäche, dann kann ich die ja erklären. Dann kann ich ja sagen, mein Motivationssystem oder mein Belohnungssystem hat da nicht genügend Dopamin, um die Entscheidung treffen zu können, was wirklich jetzt wichtig ist. Und das ist das, weil so, dann wird so vieles wichtig, dann ist es alles gleich wichtig. Wenn mir jetzt aber einer sagt, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt dein Stundenplan und der ist für mich wichtig. Also ich will meinen Job behalten. Der Vorgesetzte sagt mir, du musst jetzt das und das fertigstellen und das machst du bis morgen. Mir ist das wichtig. Ich mag den vielleicht noch und ich will auch den Job behalten. Dann ist es viel einfacher, unter diesen externen Strukturierungen etwas als wichtig und vorrangig zu machen und sich dann auch aufzuraffen, aber nicht, weil man sich das selber gegeben hätte, da ist es immer noch schwierig mit diesem mangelnden Dopamin. Aber das wird eben dadurch wichtig, dass mir der Mensch wichtig ist oder dass mir dieser Job wichtig ist. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und dann kann ich es ja, wenn ich es dann flexibel steuern kann, dann fällt es mir mit mehr Dopamin im Hirn leichter. Das ist immer noch nicht leicht. Wenn ich nicht motiviert bin, wenn mir was keinen Spaß macht, dann wirst du auch kein Zahlengenie. Das ist Unsinn. Aber du wirst das dann hinkriegen, wenn du das brauchst, weil das dann in diesem Moment angemessen und sinnvoll ist. Mhm. Und dann kannst du das auch steuern in diese Richtung.
Monika, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich kann mich nicht gut konzentrieren oder meine Aufmerksamkeit ist flatterhaft, aber unter Druck funktioniere ich ziemlich gut. Und insgesamt bin ich ein bisschen komisch. Das ist aber nicht ADHS, glaube ich. Oder? Also woran erkenne ich denn, dass jemand, der in meiner Umgebung ist oder vielleicht ich selber, tatsächlich, weil wenn ich jetzt dem Andreas so zuhöre, da ist vieles dabei, wo ich mir denke, das habe ich eigentlich auch, das kenne ich aus meinem Leben. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht bin ich so eine Dunkelziffer, eine ADHS-Dunkelziffer, oder ich bin einfach nur ganz normal ein bisschen komisch. Was sind denn so die Hinweise darauf, dass es tatsächlich ADHS ist?
Also wenn wir, das ist ja so ein bisschen die Anspielung auch, wie machen wir so eine Diagnose?
Ich
mag immer den Leuten, ich gehe einmal mit ihnen durch ihr ganzes Leben und einmal durch die ganze Psychiatrie. Okay. Also das heißt, wir gehen da einmal ganz durch und suchen, nach dem, wie war das denn früher, wie habe ich denn also Hinweise, beziehungsweise wir suchen nach dem, was ist denn schwierig, aber nicht mal schwierig, sondern immer schwierig. Das ist der große Unterschied, dass er sagt, ich habe immer eine Ablenkbarkeit, die erhöht ist. Und das ist entweder was von außen, Geräusche, Gerüche, was ich sehe, das lenkt mich ab. Und dann habe ich Schwierigkeiten auszuwählen, was davon relevant, bedeutsam ist. Oder auch von inneren Dingen, das sind Gedanken. Also Gedankenkreisen ist ja auch eine Form der Ablenkbarkeit nur von innen, nicht von extern. Und das wäre dann immer dieses Träumerchen, das ist nichts anderes als Ablenkbarkeit, aber durch das, was von innen kommt. Und dann eben sich wegträumen. Da kann man dann auch sagen, ja gut, ich habe dann trotzdem mich wieder einklinken können in den Momenten, wo dann jemand gesagt hat, hier, jetzt ist es wichtig. Weil dann konnte ich wieder die Aufmerksamkeit fokussieren, aber es war, ist immer schwierig, nicht mal. Alle Menschen haben das mal schwierig am Abend. Also wenn der Akku leer ist, dann bin ich auch nicht konzentriert oder aufmerksam. Aber hier geht es darum, dass man es eigentlich permanent hat. Und dass man nach diesen Hinweisen sucht, weil, wie gesagt, wir messen es ja nicht, sondern wir versuchen anhand von Verhaltensweisen, Denken, Fühlen, Verhaltensweisen rückzuschließen, wie das Gehirn funktioniert. Das ist die Hausaufgabe, die wir versuchen dann auch zu machen. Und da so, also auch Zeugnisse sind so gut, wie sie sind. Ja, weil heutzutage schreibt man da nichts mehr rein. Das ist auch wieder nur ein Hinweis. Aber viel wichtiger ist es, woran erinnerst du dich? Ja, und da habe ich manchmal auch mehrere Sitzungen, weil die Leute kommen und sagen, keine Ahnung, ne, ich bin 45, da weiß ich doch nicht mehr, was ich mit 7, ne, wie ich da die Hausaufgaben gemacht habe. Aber dann fangen wir an, Geschichten zu erzählen und dann kommt eigentlich fast immer irgendwas raus, beziehungsweise du musst dir ja auch die Frage stellen, wenn ich das heute habe, wann hat denn das angefangen? Also so wären wir dann in der Differentialdiagnose, wenn da irgendeiner eine Schilddrüsenüberfunktion hat und das seit 5 Jahren und seitdem ist er innerlich unruhig, dann ist das keine ADHS.
Ja.
Da muss man eben auch einmal durch diese gesamte Psychiatrie, durch die Somatik durch und dann ist es eigentlich ein Ausschluss.
Das heißt, es kommen aber auch Leute zu dir mit einem, vielleicht mit einem ADHS-Verdacht oder vielleicht sogar einer ADHS-Diagnose und du kommst dann drauf, na, das ist gar nicht ADHS, sondern das ist eine, zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder irgendwas anderes, was vielleicht sogar körperlich bedingt ist, oder?
Ja, ja. Und manchmal findet man es auch nicht raus. Also wenn jemand zum Beispiel mit 3, 4, 5 Jahren schweres Schädelhirntrauma hatte, wo dann auch die Strukturen, die mit diesem Dopamin in diesen Hirnarealen zusammenhängen, wenn die erst heranreifen, dann kann ich das gar nicht sagen. Also dann mache ich es nach bestem Wissen und Gewissen. Ja.
Ja.
Ja. Jetzt muss ich, weil du gerade die Hirnareale sagst, Entschuldigung, das passt überhaupt nicht her, aber es muss jetzt rein.
Du darfst heute alles, Andreas.
Ich darf immer alles, Stefan, da lege ich auch Wert drauf.
Aber heute sage ich sogar.
Danke dir. Ich war ja neulich in der Nähe von Frankfurt bei Lila Quantum Tech. Die machen ja so Frequenzmodulationsgeräte, von denen ich bis dato gesagt habe, zumindest sind sie optisch wirklich schön. Und da haben wir so eine Gehirnaktivitätenmessung gemacht. Das war so eine Skullcap, Monika, du kennst die Dinger. Da das mit dem radioaktiven Zucker halt nicht so geil kommt, versucht man sich halt anders zu behelfen. Was dabei rausgekommen ist, ist eine andere Podcast-Episode, so im Allgemeinen. Aber was sehr lustig war, ist, dass die junge Mitarbeiterin der Universität, die das Gerät bedient hat, tatsächlich gesagt hat, das ist sehr interessant, man sieht quasi bei mir schon in den Hirnarealen, bevor der Test beginnt, die aufleuchten, dass da die Verdrahtung wohl ein bisschen anders ist als bei anderen Leuten. Soweit, so gut. Was dann wirklich skurril war, die haben ja dann da quasi Mobilfunkfrequenzen aufs Gehirn losgelassen. Und die Reaktion meines Gehirns auf die Bestrahlung mit den Frequenzen war ja erstmal, dass das Gehirn in Struktur geraten ist. Das heißt, du hältst mir ein angeschaltetes Mobiltelefon an den Kopf und all of a sudden clustert sich das da oben so, wie es gehört. lass uns mal ein bisschen mehr schauen, was machen wir denn so, wenn wir den Verdacht haben, was machen wir denn so, wenn wir es haben und wie unterstützen wir es, weil der Bereich hat mich ja bis dato auch am Leben gehalten, also sprich die Versorgung des Gehirns mit ausreichend ATP, die Frage, wie kriegen wir noch Dopamin hin und vielleicht, wenn wir nachher noch darauf kommen, wieso kann ich mich auf ein paar Sachen so hundertprozentig einlassen und habe dabei überhaupt keine Nebengeräusche und bei allen anderen Gesellschichten. Herausständig, würde mich dann doch auch noch interessieren, aber das ist dann schon ganz zum Schluss.
Das erste ist, es gibt also Medikamente, die hier wirklich gut funktionieren, weil sie nämlich nicht nur am Symptom was ändern, sondern an der Ursache was ändern. Das heißt, diese Kellner, die ein bisschen übermotiviert sind, die werden gebremst und zurückgehalten, vielleicht manche davon sogar gefesselt und in die Ecke gestellt. Das ist einmal gut, okay. So, aber was macht der Biohacker jetzt? Ich habe ein bisschen recherchiert und werde ich dann nachher eine Liste zeigen, was empfehlen denn Leute wie Andrew Huberman oder Rhonda Patrick bei ADHS, und da werden wir dann deine Expertise heranziehen und du wirst dann streng auf die Biohacks schauen. Was sind denn so deine Tipps als Biohackerin und als ADHS-Spezialistin? Das ist ja eine tolle Kombination, Monika.
Also vielleicht fangen wir bei den Medikamenten an. Häufig, glaube ich, sind die Menschen überdosiert. Also ich glaube, wir brauchen viel, viel geringere Dosierung, vor allem bei den Erwachsenen, in Bezug auf diese dopaminerge Wirksamkeit. Und das, was ich mache, ist, ich muss ja nur so viele, Kellner knebeln, die überzählig sind. Also wie die Vorstellung, ein paar sind wichtig, weil die brauche ich, damit die auch abräumen. Aber
sonst bleiben so die leeren Suppenteller dann am Tisch auch noch stehen und dann ist es auch nicht so schön. Ja.
Und das, wenn ich an dieser Ursache arbeite, dann gibt es ein individuelles Level, was ein Mensch braucht an Medikation. Die Medikamenteneinstellung, ich habe heute noch mit jemandem sogar Sitzung gemacht, die ist ganz individuell, und am Anfang haben wir wirklich alle 3, 4, 5 Tage haben wir eine Sitzung, dass der sagt, was merke ich denn genau? Merke ich überhaupt was? Merke ich, dass ich sozusagen Überdosierungszeichen habe? Weil solange du das Dopamin brauchst im Gehirn, tritt die Eigenwirkung der Stimulantien, die du vielleicht, Andreas, ich weiß nicht, ob das alles ist, aber die du vielleicht als unangenehm wahrnimmst, in den Hintergrund. Und erst dann, wenn ich das Dopamin eigentlich nicht mehr benötige, also wenn ich es eigentlich überdosiere, dann tritt die Stimulantienwirkung als unerwünschte Wirkung mit mehr Unruhe, mit mehr Ungeduld, mit Schlafstörung in den Vordergrund. In der Regel habe ich wirklich bei einer guten Dosis all diese Nebenwirkungen nicht. Na, das mal so als kurzer Hinweis. Und das erlebe ich oft, dass meine Kollegen und Kolleginnen hergehen und dann sagen, nehmen Sie mal eine Woche das, in der zweiten Woche das, in der dritten Woche das, und dann ohne Rückmeldung oder ohne Anpassung einfach höher dosieren. Das ist aus meiner Sicht falsch. Sondern man braucht wirklich, wirklich auseinandersetzen. Ich sage, nehmen Sie 4 Tage mal das, die niedrigste Dosis, dann machen Sie 2 Tage gar nichts. Und dann sagen Sie mir, was ist der Unterschied zwischen einnehmen und nicht einnehmen? Und dann hangeln wir uns so ganz langsam auf die optimale Dosierung für diesen Menschen. Und das ist bei jedem anders. Ja. Und auch die Wirkdauer ist bei jedem anders. Mhm. Ja. Also in Bezug auf die Dopaminwirkung. Das geht dann fast schon Biohacking-mäßig ins Microdosing.
Den Breitfeld setzen wir jetzt in die zweite Reihe, und in die erste Reihe setzen wir jetzt einmal kurz den Herrn Huberman, die Frau Patrick, den Herrn Greenfield und den Herrn Saladino. Ich habe die mal gefragt und habe gesagt, was sie denn so empfehlen für Biohacks beim Thema ADHS. Und die Monika wird so freundlich sein und wird jetzt sagen, dass das ein Blödsinn ist oder was Gescheites. Der Andrew Huberman sagt Kaltwasserexposition, zum Beispiel Cold Showers oder andere Arten von Kaltwasser, helfen bei der Dopaminregulation und somit auch bei ADHS. Andreas hat was Ähnliches schon berichtet, auch aus seinem Alltag. Was sagst du dazu, Monika?
Spricht nichts dagegen. Ich habe natürlich nicht unbedingt direkte Einwirkung auf meine Kellner, Na, das werde ich damit nicht machen können, aber ich kann den Energiestoffwechsel. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo auch beim Andreas mit eine Rolle spielt, wenn man ATP, NAD, MNN nimmt, NMN nimmt, dann haben wir ja auch diesbezüglich, haben wir energetisch vielleicht eine Verbesserung. Und hier haben wir es ja darüber, dass wir auch dem Körper signalisieren, du bist jetzt in einem Ausnahmezustand und der dann sich fragt, muss ich jetzt sterben? Und dann sagt er, nein, ne, ich werde wieder wärmer. Also ich kann sozusagen überleben und dann Regenerations- und Energieprozesse in Gang bringen wird. Das ist grundsätzlich hilfreich, auch wenn es nicht unmittelbar an der Ursache arbeitet. Und warum ist es hilfreich? Weil ADHS-Betroffene durch diesen löchrigen Thalamus, der so die Filterfunktion wahrnehmen sollte, sehr viel durchlässiger ist und dann mit so vielen Reizen, die er dann immer wieder verarbeiten muss, ja, Probleme hat, Entscheidungen zu treffen, Emotionen zu regulieren, Dinge dann zu tun, wenn sie sinnvoll sind, also nicht zu prokrastinieren, vor sich herzuschieben. Und da geht es eigentlich, im Grunde geht es immer ein bisschen um die dopaminerge Verfügbarkeit. Aber auf der anderen Seite, wenn ich da die Energieprozesse fördere oder nicht so viel Energie verbrauche, dann habe ich auch einen Gewinn. Also grundsätzlich würde man sagen, ja, auch das ist möglich, wenngleich zweite Wahl.
Ja, Ausdauersport, sagt Huberman.
Das ist sehr gut. Also Bewegung, Ernährung, Schlaf, aber das sind ja so die basalsten Dinge, weil wir über Bewegung direkt eine dopaminerge Ausschüttung haben. Das ist ja, viele Leute sagen, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, setze ich mich noch auf mein Rennfahrrad. Und dann dreht nochmal 40 Kilometer Runde und dann geht's mir gut. Man kann eigentlich sagen, alles, wo du dich anschließend wohlfühlst, führt zu einer Dopaminausschüttung im sogenannten Belohnungssystem, im limbischen System, was auch betroffen ist mit diesen mangelnder Dopaminverfügbarkeit.
Und ob ich da jetzt Ausdauersport mache oder Kraftsport oder Spielsport, spielt keine Rolle, oder?
Nein, das spielt, also Ausdauersport ist natürlich die beste Funktion, weil es geht darum, dass man dauerhafter den Körper, ne, der Körper muss ja in die Dopaminausschüttung kommen. Und beim Kraftsport ist immer die Frage, inwieweit funktioniert das? Jetzt ist es aber auch wieder so, individualisiert kann derjenige, der dann sagt, ich meditiere, ich mache Yoga, ich mache Kraftsport und mir tut das gut. Oder es gibt auch Leute, die sagen, arbeite mit Düften und das tut mir gut. Dann kannst du davon ausgehen, dass da Dopamin ausgeschüttet wird. Ja, auch
Licht
beim
am Morgen.
Aber die Ausdauer ist bei allen sozusagen. Das ist Statistik. Und statistisch ist das bei allen gut.
Ja. Licht am Morgen, sagt Huberman, stabilisiert den zirkadianen Rhythmus und wirkt auch lindernd auf ADHS-Symptome. Was sagst du?
Also grundsätzlich ist Licht, mache ich eigentlich auch immer im Zusammenhang mit Schlaf. Viele ADHS-Betroffene haben Schlafstörungen. Also circa 90% haben Schlafstörungen, Ein- und Durchschlafstörungen. Manche haben Einschlafstörungen, das ist ADHS-bedingt durch das Gedankenkreisen. Durchschlafstörungen treten dann auf, wenn du über Tag zu viel Energie verbraucht hast. Wenn dein Gehirn tagsüber sehr viel mit Reizverarbeitung zu tun hatte, dann ist das ziemlich erschöpft am Abend. Dann schläfst du nach 30 Sekunden ein. Und dann aber, wenn die zweite Nachthälfte kommt, dann ist der Thalamus wieder offener. Und dann erwachen die Leute durch Vögelchen, Lichteinfall oder Sonstiges, weil das Gehirn nicht mehr tief genug schläft. Und hier kann ich natürlich durch dieses Cortisol und Melatonin kann ich natürlich auch viel schaffen, wenn ich morgens meine Zirbeldrüse ja anknipse durch Tageslicht zum Beispiel. dann habe ich da, aber das, ne, man muss es ausprobieren. Grundsätzlich würde ich es auch immer versuchen. Sagen, es, wir machen viel Schlaf, Schlafhygiene heißt das, also Schlafregulation besprechen. Das mögen die Leute dann immer nicht so gern, wenn ich das sage, langweilige Abende. Ne, das ist nicht das, was man so gern hat. Aber das heißt dann eben Schlaf wirklich planen. Schlaf ist nicht verhandelbar. Und ich kann mit Licht vor allem auch was nicht nur in Bezug auf Schlaf machen, sondern auch über Tryptophan. Also die die aromatischen Aminosäuren können ja auch das Licht binden. Und darüber habe ich dann auch auf die Stimmung einen positiven Einfluss. Ja, und das ist schon auch belegt, hormonell und halt über die, auch über die bestimmte, also Serotonerg wäre das dann, nicht Dopamin.
Ja. Dopaminfasten, sagt Huberman. Also das heißt bewusster Umgang mit Stimulantien, vor allem erwähnt das Social Media. Ist das ein besonders wichtiger Punkt bei Menschen mit ADHS?
Also er sagt tatsächlich so, dass das phasische und das tonische Dopamin, ne, meint er damit. Mhm. Dass er wie sagt, man versucht sozusagen den Kick nicht zu holen, sondern mehr sozusagen diese grundsätzliche Dopaminausschüttung anzuheben. Da hast du dann bei Leuten mit hohem Sensation Seeking ein Problem. Weil die natürlich sehr stark auf das ansprechen, dass sie, wenn Dopamin, also wenn ich Instagram, FaceTime oder wenn ich, also das ist dieses Belohnungserwartung. Wenn ich die Belohnungserwartung habe, habe ich einen maximale Dopaminausschüttung, nicht die Belohnung selber. Und wenn jetzt jemand sowieso niedrig ist mit dem Dopamin in der Verstoffwechslung, dann spricht er natürlich besonders stark an auf Belohnungserwartung. Das heißt, der Warenkorb wird gefüllt mit dem tollen Pulli und da muss ich auf Senden drücken. Ja, in der Vorstellung, wie super sich das anfühlt, wenn ich den dann kaufe. Aber wenn der dann tatsächlich kommt, dann ist das alles halb so toll. Weil die Belohnung selber, die trägt ja gar nicht zu so einem Dopamin-Ausschüttung bei. Also ich finde, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Dieses Dopaminentzug ist das ja, ne? Dass man sagt, Restriktion von Dopamin. Weil eigentlich ist es ja eher so, dass man sagt, ich möchte gerne den Dopamin-Level insgesamt erhöhen und dann muss ich mit den Leuten daran arbeiten, dass sie einen Kick nicht mehr brauchen. Ja. Mhm.
Rhonda Patrick ist so freundlich und bringt die beiden Themen an den Tisch, die wir in jeder Folge bisher hatten, Omega-3-Fettsäuren und Magnesium. Sie erwähnt außerdem noch Zink und Eisen. Sind viele ADHS, also Patienten sind es ja nicht, Menschen mit ADHS, haben die überdurchschnittlich häufig Magnesiummangel, Omega-3-Mangel, Zinkmangel, Eisenmangel?
Da gibt es Studien. Also das ist somit das Einzige, was untersucht ist, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Also Magnesium, Vitamin D und Omega-3 ist untersucht bei ADHS und trägt tatsächlich dazu bei, dass die ADHS-Symptome weniger werden. Aber nur bei Hochdosis und Langdosis. Also nicht bei kurzer wirksam. Magnesium ebenfalls. Ja. Mhm. Das sind Untersuchungen, die wir haben. Eisen, soll ich dazu auch noch was sagen?
Bitte.
Eisen ist sehr untersucht. Eisen war auch lange im Gespräch als Biomarker für ADHS-Gehirn. Und zwar haben wir häufig Verbindung mit dem Eisenstoffwechsel. Man weiß nicht so genau, wie dieses ADHS-Gehirn das macht, aber bei wahrscheinlich mehr als der Hälfte der Betroffenen simuliert das Gehirn, dass der Körper Eisen bräuchte. Dann werden die Eisenspeicher ganz allmählich geleert, aber das Eisen wird gar nicht für einen Betriebs- oder Baustoffwechsel verwendet. Das heißt, es geht nur verloren.
Okay.
Und so haben die ADHSlerinnen oft so ganz sukzessive abnehmende Ferritinwerte, das wäre der Eisenspeicher, auch wenn sie sich ganz normal ernähren, dann reicht das nicht. Und wenn sie dann noch lange nicht im Eisenmangel sind, sondern bei so Werten unter 50 vielleicht, dann haben sie schon schlechtere ADHS-Symptome, werden innerlich unruhiger, sind impulsiver, reagieren gereizter, können sich schlechter steuern. Und da haben wir wirklich Zusammenhänge mit dem Eisenstoffwechsel. Und das heißt, wir würden Eisen immer versuchen, möglichst hoch aufzusättigen.
Okay, und das geht bei Männern und Frauen gleich, weil wir ja wissen, dass gerade bei Männern, wenn sie ein bisschen älter sind, also ein bisschen älter heißt halt jenseits der 40, dass bei denen, wenn sie auch noch hin und wieder Fleisch essen, dann irgendwann einmal die Eisenwerte tendenziell fast sogar zu hoch sein sind, oder?
Ja, also das, man muss es kontrollieren, ich mache es immer mit. Und, und schau, wer gehört zu denjenigen. Wir haben ja da keine ursächliche Behandlung oder Möglichkeit, weil wir nicht wissen, wie macht dieses Gehirn das. Aber wir wissen, dass es es macht und darum kontrollieren wir das, ob die Eisenwerte zum Beispiel unter 100 absinken, ob die sukzessive absinken im Verlauf. Das geht auch nicht schnell. Das dauert manchmal 1-2 Jahre, bis dann jemand wieder runter ist und dann kommen die Leute und sagen, ich habe das Gefühl, mein Medi wirkt nicht mehr oder mir geht's viel schlechter. Und dann, wenn man dann die Eisenwerte wieder anschaut, man braucht natürlich Referenzwerte, dann kann man das beobachten. Und deshalb muss man es messen. Also man darf nicht einfach sagen, ich tue jetzt Eisen drauf, ohne es zu messen, sondern man kann aber die niedrigen oder niedrig werdenden Eisenwerte assoziieren mit mehr Symptomen.
Ein Punkt, den die Rhonda Patrick noch hineinwirft, der erscheint mir jetzt ein bisschen kontraintuitiv, wenn ich jetzt weiß, dass ich ADHS entweder habe oder nicht habe. Sie sagt, frühkindliche Exposition gegenüber Umwelttoxinen, vor allem Blei, kann das ADHS-Risiko erhöhen. Jetzt denke ich mir, da passt was nicht, oder?
Ja, das ist genau so ein bisschen die Verzweiflung der Forscher in den letzten, also die mit mir auch angefangen haben, dass man gesagt hat, was ist denn überhaupt alles ADHS? Und wenn man jetzt sagt, ich habe Veränderungen im Gehirn, die auf der Grundlage von diesen Dopamintransportern entstehen, dann passt das nicht. Aber wir müssen sagen, wir machen ja keine Messungen. Dann würden wir womöglich auch dahin kommen, dass wir sagen, die dopaminergen Bahnen reifen in den ersten 20 bis 25 Lebensjahren. Mhm. Und wenn ich da in der frühen Kindheit Belastungen habe, die auf das Gehirn einwirken können, wie zum Beispiel Toxine, Blei, dann habe ich eigentlich nicht das ADHS, was ich jetzt da meine oder was wir ursprünglich
aber den
meinen.
Gleichen Schaden.
Aber wir haben, wenn es blöd kommt, haben wir einen ähnlichen Schaden an diesen verschiedenen Hirnarealen und wir können das im Moment ja gar nicht auseinanderhalten.
Ja.
So ist das eigentlich zu verstehen.
Okay, das heißt, ich kann eine erstklassige ADHS mir herbeischadstoffen. Es ist halt dann keine ADHS, aber sie hat exakt dieselbe Symptomatik.
Könnte sein, wenn die gleichen Hirnareale betroffen sind. Das muss aber so auch kommen, dass du wirklich dann Thalamus hast, präfrontaler Kortex und Belohnungssystem. Und das ist ja eher selten. Ich habe ja sonst eher toxische Einflüsse nur auf einen Bereich.
Ben Greenfield sagt, Neurofeedback, Meditation, Breathwork, hilft das was? Monika?
Also unterschiedlich. Was untersucht ist, ist Meditation und Yoga. Also die sind tatsächlich mit Cochrane-Analysen untersucht. Und da haben wir Effekte. Also da kann man jetzt, aber ich meine, Untersuchung ist ja immer Statistik. Und da kann man aber schon sagen, wir haben Effekte auf das Gehirn. Und das merkt man, da haben wir schon was. Neurofeedback ist leider nicht als wirksam nach den wissenschaftlichen Studien. Warum leider? Weil Neurofeedback heißt ja, ich habe Hirnableitung, EEG-Ableitung im Gehirn und dann setzt man mich vor einen Computer und dann muss ich irgendwas machen. Und dann gibt's Bildchen. Also ich denke jetzt, ich soll Häuschen bauen und dann entstehen auf diesem Computer Häuschen, weil ich mich ja auf das konzentriere, fokussiere. Und immer wenn ich abgelenkt bin, dann merkt das ja die EEG-Ableitung und dann saufen die Häuschen im Fluss ab. Zum Beispiel, das wäre jetzt mal so eine ganz einfache Neurofeedback-Maßnahme, die man machen kann. Und was man da macht, ist dann fokussieren, kann man trainieren, aber die haben nie Langzeiteffekte, was so die Studienlagen anbelangt. Meine Hypothese dazu ist, das ist nicht ausreichend gut eingebunden. Also man muss den Leuten sagen, was sie da lernen und wie sie das im Alltag anwenden, wenn das tatsächlich, also wenn ich sitze ja dann im Alltag, wenn ich Wäsche mache, nicht vorm Computer und baue Häuschen, sondern ich muss ja dann lernen, was bedeutet das damit, wenn ich mit meinem Wäschekorb in Richtung Waschmaschine unterwegs bin und bin abgelenkt von irgendwie ein Glas, was in die Spülmaschine soll, ein Papierchen, was in einen Mülleimer soll und stelle dann meinen Wäschekorb ab und habe dann irgendwann vergessen, dass ich Wäsche machen wollte. Na, dann hilft mir das mit den Häuschen ja nur bedingt. Das heißt, ich muss das implementieren auf meinen Alltag. Also bisher sind die Neurofeedback-Verfahren nicht so, dass man die empfehlen würde. Aber vielleicht ist es, das heißt ja nicht, dass es vielleicht in Zukunft dann doch eventuell auch besser geht.
Der Paul Saladino kommt noch zu uns in die erste Reihe kurz und überraschenderweise empfiehlt der, dass man Pflanzenstoffe, vor allem verarbeitete Pflanzenstoffe und Antinährstoffe wie Lektine und Oxalate weglässt, dass man tierische Lebensmittel zu sich nimmt und vielleicht sogar ketogen oder carnivore sich ernährt. Hast du dazu eine Meinung?
Also dazu habe ich eigentlich auch nicht Erfahrung, dass das wirksam sein könnte. Also Fasten ist eigentlich allgemein eher gut, ja, aber da ist jetzt in Bezug auf ADHS spezifisch nichts, außer es gibt Safran ist untersucht, dass man so, als wenn man Pflanzenstoffe zusätzlich einsetzen wollte, dann wäre Safranextrakt, Ginkgo ist eine Möglichkeit, dass man auch einsetzen kann oder auch aus dem Grüntee. Also dass man das einsetzen kann, auch um Konzentration. Und das ist ja Nervenleitfähigkeit, wenn du so willst. Also den Nervenumbau und das Nervensystem zu unterstützen.
Bei Grüntee sprichst du da von dem ECG, glaube ich, heißt es, oder von dem Theanin, das ja auch drinnen ist?
Ja, Theanin ist vor allem untersucht.
Auch wenn ich Saladino eher für einen Quack halte als für sonst was, sagen, dass die Grundüberlegung, dass natürlich Entzündung im Gehirn die ADHS-Symptomatiken verstärkt, die müssen wir in die Gleichung schon irgendwie einfließen lassen. Dementsprechend ist es natürlich so, wenn die ketogene Ernährung oder die carnivore Ernährung in dem Fall antientzündlich wirkt, mag es tatsächlich helfen. Den Leidensdruck zu reduzieren. Genauso würde das Thema Entzündung im Gehirn, Symptomatik, das Thema Omega-3 natürlich nochmal auf einen gewissen Punkt setzen. Wir kennen die Studie von der Universität Toronto, die Gottvater Huberman offensichtlich nicht in eurem letzten Gespräch, aber in einem vorangegangenen ausgegraben hatte, wo er eben gezeigt hat, dass sowohl die klinische Depression als eben auch die ADHS-Symptomatik mit reduzierter Entzündung im Gehirn abklingt. Also das halte ich schon noch für relativ spannend. Das würde ich gerne noch angefügt haben. Ansonsten ist es so, das Thema Kälte und Licht. Ich glaube schon, dass wenn wir unsere Ablenkbarkeit challengen, dass es schon was verändert. Also ich merke fix, dass du kannst, wir haben alle schon mal ein Eisbad ausprobiert, du gehst da rein ohne Intention Setting, unkonzentriert oder denkst dann irgendwas anderes, dann wird es in kürzester Zeit richtig unangenehm. Du bleibst bei der Sache und dann machst du das halt. Und ich merke bei mir, dass einfach die Möglichkeit an 5 oder 6 andere Sachen gleichzeitig zu denken in der Kälte massiv nachnimmt, also nach nachlässt. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so täglich drin. Das heißt, momentan ist die Herausforderung wieder stärker. Das heißt, es ist stärker vom Effekt. Es gab auch schon Zeiten, da habe ich im Eisbad Kundentelefonate geführt, weil bist halt in der Kälte, weißt eh. Also das und bei der Helligkeit möchte ich schon anmerken, also und ich glaube, es ist nicht n gleich 1, wenn ich in der Früh das Cortisol noch ein bisschen hoch bekomme, wenn ich in der Früh quasi das System nochmal ordentlich aktiviere, scheint es schon zu helfen, dass der Tag einen strukturierteren Gang nimmt, als wenn ich drauf verzichte und durch die Dunkelheit quasi so halbdunkel schlumpfe, unabhängig vom zirkadianen Rhythmus, unabhängig von den 14 Stunden zur Melatonin-Exposition. Und last but not least, wenn du mir mit was drohen möchtest, Monika, ganz sicher nicht mit ruhigen Abenden. Es gibt nichts, was ich so sehr zu schätzen weiß, wie wenn man mir am Abend einfach mal meinen Frieden lässt.
Das mit dem Eisbad ist natürlich auch spannend. Also ein bisschen, wenn was weh tut, also wenn was extremer ist, dann dominiert das immer, ne? Emotional auch. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel traurig bin und ich hau mir auf den Finger, und er tut noch weh, dann bin ich nicht mehr so traurig. Na, und das ist so ähnlich, wenn ich dann sage, ich habe jetzt den Fokus, jetzt bin ich in diesem Eisbad, dann kann ich nicht mehr so viele Gedanken durcheinander denken. Dann fällt es mir einfacher, mich zu fokussieren. Das ist auch hilfreich, ja.
Und last but not least, weil es will immer keiner hören in diesem Podcast, aber tatsächlich, es gibt ja nur ein paar Sachen bei mir, die so wirklich mich dazu zwingen, im Eins zu sein, passt überhaupt nicht zur Gesundheit, aber dieses Thema Schießen ist total irre. Es [S2] Ja. [S1] Gibt wenig, wo sich die Fokussierungsfähigkeit des Hirns so massiv abbilden lässt, wie wenn du siehst, ob du danach auf 5 bis 25, 100 oder 300 Meter das Loch an der richtigen Stelle ins Papier gemacht hast. Und [S2] Ja. [S1] Sobald du auch nur ansatzweise andenkst, im zweiten oder dritten Gedanken gleichzeitig nachzuhalten, bist du einfach so fernab vom Schuss im wahrsten Sinne des Wortes, dass es schon fast erniedrigend erscheint. Also insofern, das ist
auch in diesem Zusammenhang, das habe ich vorhin nicht, die Breathwork, also Atmung, Atemübungen, weil das ist ja auch beim Schießen spielt das eine Rolle. Armbrust ist ja auch ein Thema, wo man dann sehr klar sich fokussieren muss und ist halt nur nicht für jedermann. Absolut. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man sowas anführt und sagt, probieren Sie es aus. Man muss es ausprobieren und das, was wirkt, ist gut.
Absolut. Alles, was den Patienten hilft, ist gut, ich weiß.
Monika, letzter großer Programmpunkt oder vielleicht auch gar nicht so großer ist, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie jemand, der selbst ADHS hat, damit gut umgeht. Jetzt würde ich gerne wissen, wie empfiehlst du mir denn mit dem Andreas umzugehen, dass es ihm gut geht und dass es mir gut geht? Wie gehe ich mit jemandem um, der ADHS hat? Was tue ich, um ihm sein Leben zu versüßen oder zu versauern?
Also ich glaube, was eben wichtig ist, ich versuche jetzt ein bisschen da wieder aus dieser Negativspirale rauszukommen, weil sonst verscherze ich es mir nachher mit euch. Nein, was wichtig ist halt wirklich ein Verständnis, weil ich denke mal, als Nicht-ADHS-Betroffener kann man sich kaum vorstellen, dass jemand mit einem ADHS-Gehirn unendlich viel Energie verliert. Schon mit dem, was am Alltag normale Belastungen und Anforderungen sind. Und darum finde ich immer wichtig, da genau nachzufragen und das so ernst zu nehmen, wie es ist. Das habe ich ja oft, gehen wir auch mal zu Paaren, wenn ein Paar da ist und einer ist betroffen, der andere nicht, dann ist das eben relativ also schwierig, das nachzuvollziehen und man muss es trotzdem so stehen lassen. Dass zum Beispiel ADHS-Betroffene, das finde ich jetzt schön, dass du sagst, du liebst langweilige Abende, ne? Aber viele ADHS-Betroffene lieben dann auch Struktur, sie lieben es, Pläne zu machen, weil sie da nicht immer das Rad wieder neu erfinden müssen. Auf der anderen Seite können sie ganz mit Krisensituationen super umgehen. Aber wenn jetzt mal so ein Plan gemacht wurde und dann kommt einer und sagt, wir machen aber das jetzt anders, dann geht das gar nicht. Na, dann ist man umstellerschwert, weil man hat ja vorher Stunden damit verbracht, sich einen guten Plan auszudenken. Und dass das, was ja dann bei anderen diese Flexibilität, dieses Thema Selbstbezogenheit, also dass man mehr mit sich ausmacht, weil man sich ja immer erstmal wieder ins Lot bringen muss. Und dann, wenn man im Stillen, ich sage immer das stille Kämmerlein, wenn man im stillen Kämmerlein war und dann sich was ausgedacht hat und dann wieder rausgeht und dann das präsentiert, was man sich ausgedacht hat. Und die anderen haben aber den ganzen Prozess nicht mitbekommen und die sagen dann, hä, um was geht's jetzt hier eigentlich? Und es muss immer nach deinem Kopf gehen, dass dann da auch, dass es dann schwierig ist, sozusagen sich aufeinander einzustellen. Ob das jetzt bei euch, Stefan und Andreas, eine Rolle spielt, wahrscheinlich, weil ihr nicht zusammenlebt, dann eher nicht so sehr. Aber so im Umgang denke ich, es geht darum, wirklich Reizüberflutung zu respektieren, Impulsdurchbrüche. Also wenn der Andreas ist ja nett, gell? Er redet ja gar nicht so viel dazwischen. Aber wenn man dann sagt, hier, halt, ne, jetzt mal nicht sprechen oder sowas, das, wie soll ich sagen, mit einer liebevollen Akzeptanz, ja, das ist so eine Haltung, es ist nicht böse gemeint, sondern es sind Impulsdurchbrüche, die halt auch passieren können. Oder wenn dann irgendwas nicht funktioniert, weil der andere eben noch nicht so weit war, das sich gut vorzubereiten und dann noch ein bisschen länger braucht oder sowas, dass man da auch einigermaßen liebevoll mit umgeht und auf der anderen Seite natürlich auch als ADHS-Betroffener lernt, eben wo sind die Reizthemen beim anderen. Also wenn jetzt die Partnerin sagt, der kommt immer zu spät, und ich sitze dann da, und das finde ich auch nicht prickelnd, dass man dann als Betroffener lernt, sich da auch, ne, gerade bei ihr dann anzupassen, weil einem das wichtig ist. Und auf der anderen Seite aber, wenn es dann doch mal wieder passiert, dann auch großzügiger damit umzugehen.
Ein bisschen habe ich so jetzt so das Gefühl, ich muss den Andreas wie ein rohes Ei behandeln, oder? So liebevoll und akzeptierend und so. Habe ich auch Zugriffsrecht auf ihn? Kann ich ihn auch zurechtweisen? Kann ich sagen, Andreas, jetzt, ich weiß nicht, reiß dich jetzt einmal zusammen oder ist das hilft das nichts und ich verärgere ihn nur?
Ja, du gut, der sitzt ja jetzt hier, ne? Den müssen wir ja gleich auch fragen, sonst platzt der ja. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist sehr ehrlich, miteinander umzugehen. Also wirklich auch deshalb mitteilen, was ist mein Triggerpunkt, was geht bei mir gar nicht und wo sind auch meine Grenzen, weil man ist ja in der Beziehung. Und deshalb auf Augenhöhe darf jeder und soll jeder das sagen, was einem nicht passt und was okay ist. Und da muss man eigentlich mit ADHS, also meine Betroffenen, mit denen ich arbeite, da muss man überhaupt nichts machen. Weil da geht's ja darum, dass man sagt, wir sind alle auf Augenhöhe. Wir sind alle auf Augenhöhe und wir bemühen uns, unsere Art und Weise, wo wir gut sind, wo wir aber auch weniger gut sind, das haben wir auch alle, das tauschen wir aus und wir sind ehrlich miteinander im Umgang und können uns das auch sagen und dann auch Triggerpunkte weg, also rausnehmen, ja.
Okay, das heißt also doch jetzt nicht einen allzu therapeutischen Umgang mit dem Andreas pflegen, sondern ganz normal.
Das wäre eigentlich das Schöne. Mit der Großzügigkeit, dass manche Dinge eben auch ein bisschen anders sind. Und dass ein ADHS-Betroffener, wenn er leidet, dann verbraucht er auch viel mehr Energie. Mhm. Na? Oder wenn er dann er macht ja auch was, wo dann eure Beziehung womöglich auch mit beeinflusst wird, wie zu spät kommen oder wie etwas nicht vorbereitet haben oder was auch immer. Und da muss man drüber sprechen.
Sehr gut. Herzlichen Dank, Andreas. Willst du noch was sagen?
Nee, also ich muss aber auch tatsächlich sagen, ich bilde mir tatsächlich ein, dass die Problematik, also wenn es eine Problematik gibt, die scheint dann eher so auch im Privaten zu sein und nicht im Beruflichen. Ja. Weil ich bin ja zumindest bilde ich es mir ein, beruflich doch einigermaßen funktional. Also da kenne ich einige Scherbenhaufen, die mit besser funktionierenden Gehirnen deutlich schlechter dastehen. Also insofern, der andere Teil, man wünscht sich tatsächlich so eine kleine digitale Monika in der Brieftasche, die man dann aufstellen kann und sagen, schau mal, hör mal zu, vielleicht verstehst du dann, was gerade passiert.
Monika, wer jetzt in der Folge Lust bekommen hat, sich mit dir zu treffen, für den haben wir eine schlechte Nachricht. Es gibt dich tatsächlich nicht greifbar, weil du so erfolgreich international so begehrt bist, dass du komplett ausgebucht bist. Was mache ich aber jetzt, wenn ich ADHS habe und Unterstützung auf dem Niveau der Monika Riedinger haben möchte?
Also, das wäre jetzt die Gelegenheit, auf auch wessen Werbung zu machen. Einerseits gibt es ja natürlich die Vereine, an die man sich wenden kann, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und was man machen kann, man kann mich trotz allem buchen, nämlich ich biete über ADHS 20+ fünf Module an zum Thema ADHS für Betroffene, aber auch für Fachpersonen. Und das ist immer absolut spannend und lustig. Da kommen 50, 80 Leute zusammen und machen ganzen Tag zum Thema ADHS fünf Module. Selbststeuerung ist der Oberbegriff. Und da kann man auch miteinander diskutieren, immer einen Tag in Zürich. Und das ist noch buchbar.
Okay, und das ist aber vor Ort. Das ist nicht remote, das ist vor Ort in Zürich.
Ja, das ist bisher nur in Zürich. Aber vielleicht in Zukunft ja auch online beziehungsweise an anderen Orten.
Informationen dazu gibt es bei dir auf der Webseite oder anderswo?
Also bei mir auf der Webseite beziehungsweise bei ADHS 20+ heißt das.
Sehr gut.
Also aus wie 20, die 20 und plus, alles zusammengeschrieben.
Alle Links in den Shownotes.
Und lieber Stefan, jetzt mache ich noch das, was ich besonders gut kann. Ich stelle dir noch so ein paar schöne Fragen. Bevor ich drauf das allerdings tue, weise ich darauf hin, bleibt uns gewogen, abonniert den Newsletter, nehmt an den Verlosungen für die kostenlosen Coachings teil, die man jede Staffel bei uns gewinnen kann. Das lohnt sich, glaube ich, tatsächlich ganz schön. Es gibt auch sonst viel tolle Informationen. Webseite biohacking-praxis.de und dann da auf den Newsletter-Login gehen, dann seid ihr da dabei. Empfehlt uns weiter, erzählt unsere Geschichten beim Abendessen, verliert Freunde und Bekannte, indem er zu predigen beginnt, empfehle ich immer sehr. Es gibt nichts Spannenderes als so ein Familienfest mit einem frisch bekehrten Biohacker, der alle ins Koma labert. Und jetzt, lieber Stefan, was machen wir nächste Woche?
Nächste Woche lassen wir unser biologisches Alter bestimmen und reden ein bisschen drüber, welche Methoden es da gibt. Und wir haben den Weltmeister der biologischen Altersbestimmung bei uns zu Gast. Das ist ein österreichischer Unternehmer. Herzlichen Dank, liebe Monika, für den Besuch. Es war eine große Freude. Andreas, wie war es denn für dich?
Ja, doch, alles gut, alles fein. Wie gesagt, ich habe jetzt so off the records natürlich noch ein bisschen Gesprächsbedarf, aber die Monika weiß, wo ich sie finde, beziehungsweise ich weiß, wo ich die Monika finde und sie weiß, dass ich sie finden werde. Und vielleicht gibt's dann da irgendwann noch ein Update 2.0 oder auch nicht, aber das wird die Zukunft
zeigen. Ja, da.
In jedem Fall.
Also danke fürs Dasein dürfen und natürlich bin ich offen für all das, was da kommt. Danke euch beiden.
Herzlichen Dank. Wiederschauen.
Baba.
Baba.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.